er hat entwaffnet den Fürst dieser Welt. Der Fürst dieser Welt, der will, dass wir uns manchmal auflehnen, dass wir manchmal sagen, ich kann nicht mehr, es ist zu viel oder so negative Gedanken. Und ich habe am Freitag, weil manche nicht da waren, kurz gesagt, ich habe so eine wunderbare Bibelstelle darüber gefunden. Und zwar sagt Paulus in Kolosser, und damit, ich weiß nicht, warum ich das jetzt nochmal sage, aber ich denke, es ist vielleicht wichtig. Da sagt der Paulus zu den Kolossern, ich ertrage alles, geduldig und standhaft. Ich kann also was ertragen? Ich kann alles ertragen. Und dann kann man das reinsetzen, was du gerade meinst, nicht ertragen zu können. Geduldig und standhaft. Und damit mache ich den Anfang und bitte euch, wenn ihr irgendein Wort Gottes habt, das euch in einer bestimmten Situation geholfen hat, dann lasst es mich wissen für das Wort der Ermutigung. Das Wort der Ermutigung ist kein Vortrag, es ist keine Predigt. Und es muss nicht unbedingt, wie manche sagen, ja, 20 Minuten brauche ich mindestens. Es muss nur ein Wort der Ermutigung sein, wo Gott zu dir gesprochen hat. Und viele sollten so ein Wort der Ermutigung bringen. Und ich habe viele freie Termine den ganzen April, könnt ihr euch melden. Dann noch etwas. Und zwar, ich teile hinten diese Philippa. Er schreibt einen Brief an die Philippa. Und ich lasse mal ihn zu Wort kommen. Ich hoffe und erwarte voll Zuversicht, dass Gott mich nicht versagen lässt. Ich vertraue darauf, dass auch jetzt, so wie bisher stets, Christus durch mich groß gemacht wird. Oh, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn Leben, das ist für mich Christus. Darum ist Sterben für mich nur Gewinn. Wenn ich am Leben bleibe, kann ich jedoch weiter für Christus wirken. Deshalb weiß ich nicht, was ich wählen soll. Es zieht mich nach beiden Seiten. Ich möchte am liebsten hier am Leben bleiben und bei Christus sein. Oh, was soll ich tun? Aber ich denke, es ist wichtiger, dass ich noch bleibe und ausharre. So eine Einstellung findet man heute kaum. Weiter. Bei euch gibt es noch das ermutigende Wort im Auftrag Christi. Es gibt den tröstenden Zuspruch aus der Liebe und es gibt den Beistand des Heiligen Geistes. Keiner soll sich dabei über den anderen erheben, sondern immer mehr darauf achten und achte auch auf dich selbst. Ich muss mich heute ein bisschen anstrengen, meine Brille ist mir kaputt gegangen und der anderen kann ich nicht so lesen, aber Gott schenkt mir Gnade und ihr betet, dass ich das lesen kann. Es will mir immer wegschwimmen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja, den Verbrechertod am Kreuz. So sagt Paulus im Philipper. Also, nicht die Juden haben Jesus ans Kreuz genagelt. Nicht die Römer sind schuld. Nicht die Menschen sind schuld. Jesus selber hat es gewollt. Er ist der Schuldige. Er wollte es für uns. Er ist der Schuldige. Wir dürfen niemand schuldig erklären. Und dabei ist es nicht er als Person, sondern die Liebe war es. Aus Liebe hat er es gemacht. Aber weil er das gemacht hat, wir wissen ja von der Geschichte in Golgatha, der Vater hat ihn nicht gehört oder keine Antwort gegeben, als er sagte, ich kann nicht mehr, ich will, dass der Kelch am liebsten an mir vorübergehe. Und ich habe den Kindern in der Kinderstunde letzten Sonntag gesagt, das war so, wie wenn Jesus immer ein Handy geschickt hat. Er hat SMS zum Himmel geschickt und es kam keine Botschaft. Und die Kinder, die haben es begriffen. Aber der Vater, der wusste, es gibt keinen anderen Weg. Aber er hat es trotzdem gehört. Und so manche Jugendliche, die hören, wenn du anrufst oder wenn du SMS schreibst, aber sie klicken dann weg, sie wollen es nicht hören. Und der Vater, der wollte auch wegklicken, der wollte nicht hören, weil er sagte, du wolltest das, jetzt gibt keinen anderen Weg zur Erlösung. Aber Gott hat trotzdem reagiert. Und manchmal reagiert man mehr, indem man nicht darauf eingeht, was derjenige schmollt oder was derjenige sagt oder was derjenige nicht will, sondern indem er wie ein Vater oder wie eine Mutter hinten schon alles vorbereitet hat, dass es ganz, ganz gut ist. Und aber man sagt es nicht. Und hier hat, während Jesus das alles gemacht hat, hat der Vater auch schon was vorbereitet. Dann heißt es nämlich, darum hat Gott ihn auch erhöht. Und darum hat er ihm den Ehrennamen verliehen, der ihn hoch über alles stellt. Darum müssen vor Jesus alle niederknien, die im Himmel sind und auf der Erde und unter der Erde. Und darum müssen sie feierlich bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Also der Vater hat alles schon bereitet gehabt für Jesus. Darum, weil Jesus sich erniedrigt hat, auch wenn der Vater ihn scheinbar nicht gehört hat. Dann geht es weiter in Philipper. Die wirklich Beschnittenen sind wir, die der Geist Gottes befähigt, Gott in rechter Weise zu dienen. Denn wir verlassen uns nicht auf menschlichen Vorzüge, sondern auf Jesus Christus. Aber dies alles, was mir früher als großer Vorzug erschien, habe ich durch Christus als Nachteil und Schaden erkannt. Manchmal ist sogar dein Verstand ein Nachteil oder ein Schaden, wenn du immer alles erklären willst. Und wie es in meinem Leben war, manchmal war es so, wenn irgendwas geschehen ist, eine Handlung, eine Tat, die mir nicht erklärbar war, die mir ein Wunder war, dann war das für mich, ach, so was Komisches, gehört das so in Gottesdienst? Ich sehe manchmal Menschen, die sagen, warum muss man so predigen? Ist das nicht so viel zu einfach, viel zu populär, Bildzeitungsdeutsch? Aber zu mir hat der Herr einmal gesagt, ich kann dich erst gebrauchen, wenn dein Verstand mich nicht mehr blockiert. Wenn du nicht alles deuten willst und wenn du nicht verachtest, was dir kindisch erscheint, weil ich durch manches wirken will, wo ich die menschliche Bildung ad absurdum führe, um die Ehre mir allein zu gehören. Und drum sagt hier der Paulus, dies alles, was ich als großen Vorzug erachtet habe, habe ich durch Christus als Nachteil und Schaden erkannt. Ich betrachte überhaupt alles andere als Verlust im Vergleich mit dem überwältigenden Gewinn, dass ich Jesus Christus als meinen Herrn kenne. Durch ihn hat für mich alles andere seinen Wert verloren. Ja, ich halte es für bloßen Dreck, Kot. Die Jugendlichen würden was anderes verwenden. Ja, alles andere, was nicht Christus ist, das ist für mich einfach nicht mehr wert. Nur noch Christus besitzt für mich einen Wert. Zu ihm möchte ich um jeden Preis gehören. Und wenn man das als Gebet macht, das ist ganz harte Worte sind das. Wenn du sagst, Herr Jesus, Heiland, ich möchte dir um jeden Preis zu dir gehören. Um jeden Preis möchte ich dir dienen. Weißt du, und wenn zum Beispiel ein Kind zum Vater sagt oder so, um jeden Preis will ich euch gefallen oder möchte euch Freude machen, dann kostet das ganz viel Opfer. Oder wenn du sagst, um jeden Preis will ich dir dienen, das ist praktisch der Freibrief, das ist der Scheck, dass Gott die Kosten da einträgt, was das dir alles kostet. Gott zu dienen ist nicht umsonst. Er verändert dich, verbeult dich, er bringt dich in die richtige Fassung, wie er dich brauchen kann. Und das tut sehr weh. Und es ist nicht so einfach. Und manchmal ist es so, es ist manchmal ein Gebet besser, dass man nicht ausspricht, dass man vielleicht unter Tränen nur zu Gott sagt. Ich habe früher immer so gerne ein Lied gesungen, das hieß, alles will ich Jesu weihen. Und da heißt es, all mein Denken, all mein Streben, alles, was mein Tag wirtschaft. Und alles will ich weihen, alles will ich Jesu weihen. Weißt du, und dann habe ich plötzlich gemerkt, willst du das wirklich? Willst du das wirklich? Gott nimmt dich ernst. Willst du alles, was dein Tagwerk schafft, was du tagsüber tust, Jesus weihen? Und willst du alle Fähigkeit zum Denken, zum Analysieren, zum Lernen, willst du das Jesus weihen? Und all deine Fähigkeiten, willst du die einsetzen für Jesus? Jetzt nicht unbedingt, dass es du bezahlt bekommst, das ist jetzt da gar nicht gefragt, sondern einfach geweiht. Jesus, ich will meine Fähigkeiten, mein Denken dir weihen. Und wenn dann dieses, hat man der Herr so zu mir gesprochen, und wenn dann dieses Lied gesungen wurde, das haben die Leute, die sind dann nach vorne geströmt und die haben das voll Begeisterung gesungen. Und manchmal bin ich auf meinem Platz sitzen geblieben und habe geweint und habe gesagt, Herr, hilf mir, dass mal die Zeit kommt, wo ich alles Denken, alle Fähigkeit, alles wirklich für dich und für dein Reich einsetzen kann. Nicht für mich. Weiter, was sagt Paulus? Ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch, was vor mir liegt. Das ist eine Entscheidung, die man jeden Tag treffen muss. So, wenn man versagt hat, wenn man sich selber anklagt und sagt, oh, ich habe mir das vorgenommen, ich habe es nicht geschafft. Ich bin so ein Mensch, der immer nach Zettel arbeitet. Ich schreibe jeden Morgen meinen Zettel, was ich heute tun will, und dann mache ich mein Ringelchen davor. Und manchmal, wenn ich dann abends ins Bett gehe, sehe ich, Mensch, 12 Sachen hast du draufgeschrieben, 2 Sachen hast du nur geschafft. Und dann muss man einfach, so wie Gott sagt, sein Angebot ist das Angebot, meine Gnade ist jeden Morgen neu. Und unsere Entscheidung muss die sein, ich sehe nur noch, was vor mir liegt. Und ich vergesse das, was hinter mir liegt. Dass du so, wie du das buchstäblich ausstreichen kannst, was du nicht geschafft hast, oder auch mit den Wünschen ist es manchmal so. Ich weiß nicht, ob ihr auch so das manchmal macht, das könntest du brauchen, das brauchst du, das könntest du, und dann wird die Liste immer länger, ja. Und dann wirst du immer unglücklicher, je länger diese Liste ist. Und es gibt so einen Tipp in dem Buch Simplify Your Life. Schreib's auf, reiß runter, knüll's zusammen und wirf's weg. Und dann fang wieder ganz neu an, bist du unbelastet. Also, ich lasse alles hinter mir und sehe nur, was vor mir liegt. Ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Und dann, es gibt viele, die sich durch ihre Lebensführung als Feinde des Kreuzes Christi erweisen. Sie laufen in ihr Verderben. Ihr Bauch ist ihr Gott. Und darum, Brüder, haltet fest, was euch durch den Herrn geschenkt ist. Der Herr kommt bald, macht euch keine Sorgen, sondern wendet euch in allen Lagen an Gott und bringt eure Bitten vor ihn. Richtet eure Gedanken auf das, was gut ist und Lob verdient. Denn ich kann leben wie ein Bettler und auch wie ein König. Mit allem bin ich vertraut. Ich kenne Sattsein und Hungern. Sagt Paulus, wir kennen Hungern nicht. Ich kenne Mangel und ich kenne Überfluss. Allem bin ich gewachsen, weil Christus mich stark macht. Soweit Worte aus dem Philipperbrief. Der Philipperbrief ist sehr kurz. Er hat nur ja 4 Kapitel. Und Paulus ist auch der Verfasser des Philipperbriefes. Und er wurde geschrieben aus der Gefangenschaft heraus in Rom. Wir wissen es daher, Paulus schreibt, er hofft auf den glücklichen Ausgang seines Prozesses. Er grüßt von Christen aus des Kaisers Haus. Und des Kaisers Haus ist in Rom. Deswegen wissen wir, dass das im Gefängnis geschrieben wird. Und wie ich letztes Mal schon sagte, der Brief an die Epheser, an die Philipper und an die Gemeinde in Kolossea und der Brief an Philemon, diese vier Briefe sind so die letzten Briefe des Paulus. Sie wurden im Gefängnis geschrieben und sie haben deswegen eine ganz besondere Reife. Man könnte sagen, es sind kurze Briefe, in der Kürze liegt die Würze, aber es ist ganz Wichtiges da drin geschrieben. Der Schlüsselvers ist, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Das ist ein Befehl, den wir manchmal an uns selber richten müssen. Freue dich und abermals sage ich dir, freue dich. Lass jetzt dein jämmerliches Gejammere und lass mal dein trübes Gesicht. Hier ist ein Befehl, freue dich. Und abermals sage ich, freue dich. Freude ist also das Schlüsselwort. Und zwar Freude am Gebet, wird hier ein extra Vers zitiert. Freude an der Verkündigung des Evangeliums. Freude an der Gemeinschaft untereinander. Freude am sich aufopfern. Sich aufopfern, da gibt es ein neues Fremdwort dafür, das heißt Altruismus. Ich habe das neulich gesucht, ich dachte, was soll denn dieses Wort da? Und habe ich nachgeschaut und genau das ist, was Paulus hier meint, sich aufopfern. Und das findet man ganz wenig, man findet es ganz wenig in der Natur. Man findet es mehr manchmal in der Mutterrolle, dieses sich aufopfern. Aber hier ist es ein sich aufopfern, Altruismus für Christus, das Gegenteil von Egoismus. Dann Freude, also Freude am sich aufopfern. Ich hatte eines von meinen Kindern, wo jetzt nicht da ist, deswegen kann ich das sagen. Und als die kleine, also es war unsere älteste Tochter, die Lilian, und die hat sich immer so gerne total aufgeopfert. Und es war mir manchmal, hat es mir ein bisschen Angst gemacht. Ich schaute zum Fenster raus, da war so ein Berg, wo man Schlitten fahren konnte, im schönen, hügeligen, bergigen, schwäbischen Land. Und da fuhren die Kinder alle den Berg hinunter mit den Schlitten. Und unsere Lilian, die stand unten, hat gewartet, bis alle unten waren, die haben die Schlitten zusammengebunden und sie hat die Schlitten wieder hochgefahren. Ja, das gibt's doch nicht. Dann rannte sie runter, um unten zu warten, bis die Schlitten auseinandergebunden hat und die Schlitten wieder hochzuziehen. Und ich dachte, wer hat dich dazu verdonnert? Was hast du angestellt oder warum machst du das? Und ich habe sie dann gerufen und sie sagt, Mutti, was, das macht mich so glücklich, wenn die sich alle freuen. Also das ist Altruismus, aufopfern. Und dieses soziale Verhalten, manche würden heute sagen, auch in der Frauenbewegung wird man sagen, das ist von den Männern diktiert, das ist aber gar nicht wahr. Das war in ihrem Herzen, sie wollte Freude bereiten. Und insofern ist das gut, wenn es für Jesus gemacht wird. Dann die Freude am Herrn ist noch eine Bibelstelle drin und die Freude über die Fürsorge der Gemeinde. Also das Hauptthema ist der Brief der Freude. Und das, obwohl im Gefängnis geschrieben, strahlt dieser Brief viel Freude und Zuversicht aus. Es ist praktisch der geistliche Liebesbrief an die Christen in Philippi, Mazedonien von Paulus. Und jetzt noch etwas über die Empfänger. Die Empfänger war die Gemeinde in Philippi. Die Gemeinde wurde von Paulus auf seiner zweiten Missionsreise gegründet. Und zwar mitten im Sturm einer großen Verfolgung. Wir finden das in Apostelgeschichte Kapitel 16. Da wird die Geschichte von diesen Philippern beschrieben. Wenn du den Philipperbrief liest, dann liest zuerst, was ist in Philippi passiert. Und ich muss euch sagen, die Philipper waren in mancher Hinsicht so eine ideale Gemeinde. Im Gegensatz dazu zu den Korinthern, die waren chaotisch, zu den Ephesern, da hat es Streit gegeben, zu den Galatern, da gab es Spannungen. Aber bei den Philippern,
da hat Paulus nur Ermahnungen gemacht, was die Zukunft betrifft. Nicht und nicht Vorwürfe, sondern er hat praktisch Anweisungen gegeben, Warnungen gegeben, aber er hat sie nicht ermahnt, was Dinge der Vergangenheit betraf. Diese Gemeinde war besonders einsatzfreudig und diese Gemeinde war besonders wohltätig. Paulus besuchte die Stadt zweimal und seine Beziehung zu der Gemeinde war sehr herzlich. Und wahrscheinlich von dem, wie Paulus sich bedankt, weil er den Ephesern geschrieben hatte, eigentlich müsstet ihr für die sorgen, die am Evangelium dienen. Aber ich habe von euch nichts genommen. Als ich bei euch war, da habe ich schwer geschafft mit meinen eigenen Händen, schreibt Paulus. Aber an die Philipper schreibt er, er bedankt sich, dass sie für seinen Unterhalt im Gefängnis in Rom aufgekommen sind. Also das waren die Philipper, die Kosten für die Unterkunft, für das Essen, das war keine solche Gefängnisse wie heute, wo man Vollpension bekam. Man bekam gar nichts, wenn man nicht Bekannte oder Verwandte hatte. Man musste versorgt werden. Und die Philipper haben den Paulus versorgt. Diese Gemeinde war die erste christliche Gemeinde oder Kirche auf dem europäischen Boden. Und die Juden waren dort so wenige, dass sie keine Synagoge gründen konnten. Wir wissen, Paulus ging immer zuerst zu den Seinen, das heißt zu den jüdischen Mitbürgern, bevor er zu den Heiden ging. Und man weiß es daher, denn sie haben sich am Fluss versammelt, nicht in einer Synagoge. Dort hat Paulus sie getroffen und der Heilige Geist hatte diese Gemeinde schon im Visier, in der Vorstellung, als er Paulus durch eine Vision des winkenden Mazedoniers ihn herüberlockte. Komm rüber, komm rüber. Die Purpurhändlerin Lydia aus Thyatira in Kleinasien war dort in Philippi die erste Christin. Und zwar, sie war nicht eine Jüdin, sondern es heißt, sie war eine gottesfürchtige Heidin aus Kleinasien, die zum Judentum übergetreten war. Und sowas heißt man Proselytin. Und ich habe leider da einen Schreibfehler gemacht, da müsste noch ein S einsetzen, ja. Darum wiederhole ich es nochmal. Wenn jemand nur gewonnen wird, um etwas zu unterstützen, dann heißt man das Proselytentum. Und wenn jemand sagt, ihr braucht zum Beispiel mehr Mitglieder, ihr müsst Mitglieder werben, dann, und wenn du nur Gott dienst, weil du Mitglieder wirbst, dann bist du praktisch einer, der Proselyten sammelt. Du bist nicht jemand, der aus Überzeugung wartet, bis der Heilige Geist jemand überführt. Und diese Lydia war die erste Christin in Philippi. Ihr Haus wurde Absteigequartier für die Missionare. Sie war wohlhabend. Und Paulus und Silas waren aber dort im Gefängnis, nachdem sie den Wahrsagegeist der Magd ausgetrieben hat. Aber hier zeigt sich, dass Satan zwar Macht hat, Macht zum Aufruhr, Macht zur Gefängnisnahme, aber dass Satan nicht allmächtig ist. Denn die Allmacht blieb bei Gott. Er hat durch ein Erdbeben die Türen des Gefängnisses aufgemacht und den Gefängnisaufseher und seine Frau haben sich durch dieses, was da geschehen ist, zu Gott bekehrt. Und die Stadtrichter, die haben, wie wir sehen, die Stadt Philippi, muss ich noch was einschieben, die Stadt Philippi war nämlich genannt worden nach dem Mazedonierkönig Philippus, das war der Vater von Alexander dem Großen. Vorher hieß die Stadt nämlich Krelides und sie gehört zu Mazedonien. Und Mazedonien ist nicht nur das kleine Mazedonien, das Land, das wir heute kennen. Mazedonien bestand aus dem ganzen Nordgriechenland, aus dem heutigen Mazedonien, aus Teilen von Bulgarien. Das war ein großes Land, also das war durchaus mit Griechenland identisch in der Größe. Und diese Quellenstadt Krelides, die zu Philippi wurde, hieß deswegen Quellenstadt oder war, wie sie immer beschreiben, wie sie aussah. Diese Stadt Philippi, ich habe immer gedacht, das ist so eine Hafenstadt nur, aber sie liegt auf einer Hochebene Und von dahin, auf dieser Hochebene, wurde sie von zahlreichen Gewässern durchströmt, die alle zum Meer flossen. Octavian, der Kaiser, der römische Kaiser, hat sie zur römischen Kolonie gemacht mit italienischem Bürgerrecht. Und ein Duumvirat, das heißt vier Leute, haben diese römische Statthalterschaft übernommen. Jetzt verstehen wir nämlich, warum. Der Paulus hat nämlich gesagt zu dem Gefängnisaufseher, ich gehe nicht einfach jetzt weg. Erstens bin ich schon gar nicht weggelaufen, weil das wäre Unrecht. Ich warte, bis ich entlassen werde. Und der Gefängnisaufseher musste dann diesem Duumvirat, diesem herrschaftlichen Viererpolitikum, denen musste er sagen, ihr müsst mich selbst hinausgeleiten, denn ich bin römischer Bürger und ihr habt mich ohne Verurteilung geschlagen, gestäubt und auch den Silas, der war auch römischer Bürger. Aber die haben sich geniert, die waren zu stolz dafür. Und sie wollten das nicht. Sie dachten, der soll doch einfach gehen. Aber Paulus bestand darauf, dass er von denen hinausgeleitet wurde. Er hatte also hier seinen Dickkopf, denn er war im Recht. Also auch hier ist es ein Beispiel dafür, man muss nicht immer nachgeben, wenn man im Recht ist. Wenn jemand dich gestäubt hat, der im Unrecht ist, kann es ein Zeugnis sein, dass du auf dein Recht bestehst. Weiß nicht, warum ich jetzt das sagen muss. Der eigentliche Zweck oder Anlass des Briefes war, dass der Geldbote, der aus Philippi gekommen war, mit Namen Epaphroditus, der war in Rom schwer krank geworden und ist auch wieder ein Zeichen in einer Missionsreise, dass es durchaus sein kann, dass man jemand krank wird. Und dieser Epaphroditus war so krank und die in Philippi haben das gehört und haben sich Sorgen gemacht. Und jetzt schreibt der Paulus, beruhigt euch, ich schicke euch jetzt den gesunden Epaphroditus wieder an euch zurück und er stellt ihm sogar ein gutes Zeugnis aus. Nur noch zum Schluss, die Botschaft und die Mitte des Briefes ist nicht Paulus, so wie er sich verteidigt hat, zum Beispiel im zweiten Korintherbrief, da dreht sich alles um Paulus, sein Dienst, sein Apostelamt. Hier dreht es sich um Jesus Christus selbst. Und das wäre so ein Predigtumriss für sich. Was ist Jesus Christus? Paulus schreibt, er ist die Quelle geistlicher Frucht. Er ist das Thema meiner Verkündigung. Er ist der Grund und das Ziel des Lebens. Er ist das vollkommene Beispiel demütiger Gesinnung. Jesus Christus bringt die Umwertung aller Werte. Im Vergleich zu ihm ist alles andere nicht. Er ist das Ziel, er kommt wieder und verklärt unseren Leib. Jesus Christus gibt Kraft. Jesus Christus ist auch unser Reichtum im Mangel. Und ganz zum Schluss noch. Hier in diesem kurzen Philipperbrief, da sind noch ein paar Anweisungen, ein paar Mahnungen oder enthalten. Und die gelten heute genauso wie damals. Die sind nicht aufgrund von irgendwelchen Anlässen gegeben worden, sondern weil sie einfach für eine christliche Gemeinde wichtig sind. Und die will ich euch noch zum Schluss vorlesen. Er ruft auf zur Einmütigkeit, Paulus ruft auf zur Leidensbereitschaft, bereit zu sein. Er ruft auf zu Liebe, er ruft auf zu Dienstbereitschaft, er ruft auf zu völliger Hingabe und zum Gehorsam. Er sagt, das große Vorbild an Demut ist Jesus Christus. Er ruft auf zu ganzem Einsatz, er ruft auf zu vorbildlichen Lebenswandel in einer bösen Welt. Er warnt vor dem Rückfall in die Gerechtigkeit des Gesetzes. Er warnt vor dem Rückfall, denn Christus ist unendlich viel wertvoller als jedes Halten von Regeln und Gesetzen. Er warnt vor bösen Arbeitern, er warnt vor Gesetzeswesen und vor Selbstgerechtigkeit, vor falscher Vollkommenheit, er warnt vor selbstsüchtiger Christusnachfolge, er warnt vor Streit, er warnt vor Spaltungen. Christus und der Himmel sind das Ziel. Und dann ruft er auf zu Freude und zum die Freude im gelassenen Vertrauen auf Jesus. Aufruf zu innerem Frieden und tugendhaften Wandel. Also ein Aufruf zur Freude zu jeder Zeit ist immer ein Aufruf zur Gelassenheit. Und damit, das wünsche ich euch und ich möchte noch zum Schluss heute darüber beten. Halleluja. Vater im Himmel, ich preise dich, dass du uns alle Tage aufrufst, alle Wege uns zu freuen. Herr, und dass wir das als eine Ermahnung nehmen dürfen für uns selber, freu dich. Sei gelassen. Du musst nicht tragen die Verantwortung auf deinen Schultern und die Sorge für die ganze Welt. Du darfst gelassen sein. Der Herr ist da. Du musst nicht für jeden der Vertreter Gottes darstellen und die hohe Ansprüche an dich stellen. Herr, es ist so gelassen zu wissen, ich darf dir vertrauen. Der Herr erreicht jeden, den ich nicht erreichen kann. Ich muss mich nicht in irgendetwas hineinstürzen und meinen, jetzt liegt es nur an mir. Und dann sehe ich, Herr, wie ich so schwach bin und wie ich das gar nicht schaffen könnte, auch wenn ich es wollte. Herr, ich preise dich. Herr, dass du uns so entlastest mit diesem Brief, dass wir uns freuen dürfen in dir, und dass das allein schon wertvoll ist, dass wir uns freuen in dir. Alle Wege, alle Tage, über alles und für alles. Oh, Halleluja, Herr. Und du trägst alle Dinge auf deinen Schultern. Herr, ich preise dich dafür. Amen.
Ein Bibelwort aus 2. Mose Kapitel 14. Mein Thema heute Morgen lautet, warum schreist du so zu mir? Wir haben ja gesungen jetzt. Aber ich möchte heute Morgen zu Menschen sprechen, die in Not sind, die keinen Helfer haben. Und ich möchte dir den Weg zeigen, wie du aus deinem Dilemma herauskommst. Warum schreist du so? Das ist mein Thema. Ich lese die Geschichte aus Exodus oder 2. Mose 14 von Vers 5. Die Israeliten sind aus Ägypten ausgezogen. Sie stehen in Etam vor dem Schilfmeer. Das ist eine Situation, in der du vielleicht heute Morgen steckst. Vielleicht als Kind Gottes. Du bist rausgekommen, du hast viele Wunder erlebt, 10 Gerichte, 10 Bewahrungen, 10 Herrlichkeiten. Du hast so viel schon erlebt und jetzt stehst du vor dem Roten Meer, bist in Etam angekommen. Als man dem König von Ägypten meldete, das Volk sei geflohen, änderte der Pharao und seine Diener die Meinung über das Volk und sagten, wie konnten wir nur Israel aus unserem Dienst entlassen? Der Teufel jagt hinter dir her. Der lässt dich nicht so frei und so leicht laufen. Pharao hat Israel nicht so schnell laufen lassen. Er ließ seinen Streitwagen spannen und nahm seine Leute mit. 2. Mose 14. 600 auserlesene Streitwagen nahm er mit und alle anderen Streitwagen der Ägypter und 3 Mann auf jedem Wagen. Ganz ausrechnen, wie viele Wagen unterwegs waren, was für eine gewaltige Panzerarmee da anrollte, was für ein Staub dort aufgewirbelt wurde. Und der Herr verhärtete das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, so dass er den Israeliten nachjagte, während sie voll Zuversicht weiterzogen. Während du treu und brav in die Gemeinde gehst, während du treu und brav betest, während du treu und brav Chorusse singst, während du treu und brav so voll Zuversicht die Bibel liest, deine Andacht machst, dein Bibelstudium machst, so sie zogen voll Zuversicht weiter. Da jagen die Ägypter schon Israeliten nach. Du weißt gar nicht, was hinter dir los ist. Du weißt gar nicht, was der Teufel alles aufgeboten hat schon hinter dir. Du ziehst so voller Zuversicht. Du sitzt heute so still und brav im Gottesdienst und weißt nicht, was hinter dir schon mobil gemacht worden ist. Die Hölle hat schon eine Mobilmachung gegen dich gemacht. Wie konnten wir den Johannes Matthäus in die Freiheit lassen? Wie konnten wir ihn nur aufs Pult schicken? Wie konnten wir ihm nur die Freiheit geben, da ungestört Gottes Wort zu hören, zu lesen oder zu predigen? Wie konnten wir? Du ziehst so voll vor Zuversicht weiter. Die Ägypter jagten mit allen Pferden und Streitwagen des Pharaos, mit seiner Reiterei und mit seiner Streitmacht hinter ihnen her und holten sie ein, als sie gerade am Meer sich lagerten. Du hast sie gerade hier so gemütlich gemacht und gesagt, Herr, gestern haben wir gehört, Herr, dir ist so gut, lass uns Hütten bauen. So, du bist so erquickt, so gesegnet. Du hast den verklärten Heiland gesehen und denkst, wunderbar, oh, herrlich ist hier und so weiter. Und du lagerst dich da vor dem in Etam. Und liegst da und schläfst und so weiter. Als der Pharao sich näherte, blickten die Israeliten auf und sahen plötzlich die Ägypter von ihnen von hinten anrücken. Da erschraken die Israeliten sehr und schrien zum Herrn. Zu Moses sagten sie, gab es denn keine Friedhöfe in Ägypten, dass du uns zum Sterben hier in der Wüste holst? Was hast du uns nur angetan? Warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt? Du siehst, was dann für Gedanken kommen plötzlich. Hätten wir uns bloß nicht bekehrt, hätten wir uns bloß nicht taufen lassen, wären wir bloß nicht der Nazareth-Kirche begegnet, wir hätten wir bloß Pastor Matudis nicht gehört und so weiter. Hätten wir bloß, gibt es nicht genug Friedhöfe, gibt es nicht genug Gräber? Warum das alles? Und so weiter. Du denkst vielleicht manchmal so in deinem Hinterkopf. Konnten wir dort nicht sterben, in Ruhe gelassen werden? Moses aber sagte zum Volk, fürchtet euch nicht. Bleibt stehen und schaut zu, wie der Herr euch heute rettet. Wie ihr die Ägypter heute seht, und so seht ihr sie niemals wieder. Und der Herr kämpft für euch, ihr aber könnt ruhig warten. Das ist der Prediger, das ist der Pastor, der Moses, der sagt, fürchtet euch nicht, bleibt stehen. Es ist wunderbar, was man hört, aber ich schaue das Herz des Moses. Was hat Moses getan? Der hat anderen gepredigt. Du gibst anderen Zeugnis. Du erzählst von den Wundern Gottes, von der Güte Gottes, von der Treue Gottes. Und sagst, fürchte dich nicht. Motivierst andere. Und wie sieht's in deinem Herzen aus? Da liegst du auf die Nase, wie Moses hier. Der Herr sprach zu Moses, was schreist du zu mir? Sag den Israeliten, sie sollen aufbrechen. Und du heb deinen Stab hoch, streck deine Hand über das Meer und spalte es, damit die Israeliten auf trockenem Boden ins das Meer hineinziehen können. Ich aber will das Herz der Ägypter verhärten, damit sie hinter euch herziehen. So will ich an Pharao und an seiner ganzen Streitmacht, an seinen Streitwagen und seinen Reitenden meine Herrlichkeit erweisen. Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich an Pharao, an seinen Streitwagen und an seinen Reitern meine Herrlichkeit erweise. Andern predigst du und selber liegst du in der Patsche. Selber liegst du auf dem Boden. Selber weißt du nicht mehr weiter. Das ist die Situation und so solchen Menschen möchte ich heute Morgen sprechen. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort und ich bitte den Heiligen Geist, dass dein Geist heute Morgen die Menschen segnet. Menschen, die nicht mehr weiter wissen, die anderen ein Beispiel waren. Menschen, auf die man aufgeblickt hat. Menschen, die andere motiviert haben und jetzt selbst nicht mehr weiter wissen. Und jetzt schreien und beten. Herr, kein Mensch sieht das Herz des Moses, was in ihm vor sich geht. Aber du siehst den Moses und du gibst dem Moses eine ganz klare Anweisung, eine Botschaft. Und so ist es, was du auch heute Morgen an uns tust. Ich danke dir, Vater, von ganzem Herzen. Amen. Zur Situation. Moses hat 2 Millionen Leute rausgeführt, mindestens. Eine große Leistung. Das soll einer nur vormachen in der Geschichte. Es ist nicht einfach. Nicht einmal Bush hat es geschafft. Der hat nur gerade 100.000 Soldaten nach Irak transportieren können. Das ist alles. Aber hier bringt er einen Mann, ein einfacher Mann bringt 2 Millionen Leute raus aus Ägypten. Und jetzt steht er plötzlich, nachdem er die Nachricht hört, guck mal, die Staubwolke, da kommt Ägypten her, da kommt seine ganze ägyptische Streitmacht, die Supermacht der Welt ist hinter euch her. Der Teufel ist hinter euch her. Das ist die Situation. Nur damit wir die Situation erkennen. Jetzt steht Moses vor einem Fiasko, vor einer Katastrophe, steckt in einer Sackgasse. Plötzlich geht nichts mehr, ist menschlich am Ende. Links und rechts die Berge oder die Wüste, hinter ihnen die Ägypten, vor ihnen das Meer. Was kannst du machen? Du kannst nur noch hochspringen. Das ist alles, wenn es geht. Du brauchst eine Rakete, die dich nach oben bringt. Und wer weiß, ob da oben auch einer auf dich wartet. Vielleicht der Teufel regiert in der Luft. Also du wirst dort abgefangen, noch bevor du die Stratosphäre verlassen kannst. So, das ist die Situation. Und im Boden ist mir so wunderbar. In solchen Situationen betest du, oh Herr, wenn ich ein U-Boot wäre, wenn ich nur untertauchen könnte, wenn ich nur in den Keller gehen könnte, wenn ich verschwinden könnte, wenn es eine Höhle geben würde, wenn sich der Boden auftun würde und mich verschlingen würde. Das ist in die Situation, wo wir manchmal Kinder Gottes hineingeraten. Und die Bibel sagt von der Endzeit, es werden böse Tage kommen. Es werden böse Tage kommen, Tage, die dir nicht mehr gefallen. Tage, wo es nichts mehr geht, böse Tage. Und solche Tage stehen auch dem Volk Gottes, auch der Gemeinde Jesu hier in Deutschland, auch dir und mir vor in unserem persönlichen Leben. Böse Tage, die einem nicht mehr gefallen. Und je mehr wir in die Endzeit vorangehen, desto böser wird es in dieser Welt. Wir haben 2 Möglichkeiten. Israel hat damals 2 Möglichkeiten gehabt. Entweder ins Meer zu springen und zu ertrinken oder zurück zu den Ägyptern gehen und sich als Sklaven wieder sagen, jetzt werden wir ganz brave Bürger werden. Und wir werden alles das machen, was du sagst. Und weißt du, das ist, wenn ein Mensch kapituliert, wenn ein Mensch kapituliert vor irgendeiner Situation, dann sagt es seinem Chef, ich mache alles, was du sagst. Ich gehe überall hin, wo du mich hinschickst, selbst wenn du in die Hölle mich schickst. Ich mache alles, was du sagst. Es ist ein Zeichen, wenn ein Mensch resigniert. Pharao hasste die Israeliten, er wollte sie ins Meer werfen, wollte sie vernichten, sie unterdrücken. Das ist, was der Teufel mit dir und mit mir will. Er hat keine gute Absichten mit uns. Der Pharao, die Welt hat keine gute Absichten mit dir. Das muss dir ganz klar sein. Die Gesellschaft hat keine gute Absichten mit dir. Der Bundeskanzler, die Regierung hat keine gute Absichten mit dir. Die wollen dich nur ausnützen, ausbeuten, aussaugen, auslaugen und wenn du nichts mehr bringst, dann schmeißen sie dich auf den Schrottplatz. Das ist, was die Gesellschaft mit den Menschen will. Aber in ihrer Not schrien die Israeliten zum Herrn. Hier, fürchtet euch nicht jetzt, Brüder, hat Moses gepredigt. Und jetzt muss er eine Lektion lernen. Jetzt musst du eine Lektion lernen. Wir haben schon so viele Zeugnisse gegeben und jetzt sind wir an der Reihe als Kinder Gottes zu beweisen, dass wir Kinder Gottes sind. Dass wir uns nicht fürchten. Jetzt geht nichts mehr weiter. Keine Lösung mehr, keine Antwort mehr. Jetzt stehen wir vor dem Nichts. Oh, wären wir bloß die Küstenstraße gezogen. Diese Militärstraße da nach Gaza und dann wären wir so schnell ins gelobte Land gekommen. Aber was macht der liebe Gott? Der liebe Gott führt uns ungewöhnliche Wege. Gott führt dich und mich ungewöhnliche Wege runter zum Meer, runter vor in dieser Schlucht. Da bist du jetzt drin. Wir leben kein natürliches Leben. In dem Augenblick, wo du sagst, ja, Jesus, beginnt ein übernatürliches Leben. Amen? Ist es so? Ein übernatürliches Leben. Da ist nichts mehr normal. Und danke Gott, wenn in deinem Leben nichts mehr normal ist. Nichts mehr normal. Alles außergewöhnlich. Alles super, hyper. Läuft nichts mehr. Alles ist irgendwie nicht mehr fassbar, nicht mehr erklärbar. Du erlebst Ungewöhnliches. Wirst ständig überrascht mit Neuem. Und du steckst manchmal, und das ist, wie Gott uns führt. Herr, hier ist gut sein. Müsst die Kassette von gestern und vom Freitag euch anhören. Das ist ein Thema, gehört zusammen. Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Heute ist Punkt 3 dran. Nichts mehr geht weiter. Du bist am Nullpunkt angekommen. Am Ende. Was jetzt? Was jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Und vielleicht stagnierst du jetzt in deinem Leben. Und vielleicht bist du an einem Punkt der Stagnation angekommen. Du hast alles erreicht, was du bisher erreichen konntest. Und jetzt merkst du, jetzt schwimmen mir die Fälle davon. Alles, was ich erreicht habe, geht nichts mehr. Der Teufel möchte dich in Panik bringen. Und genau das ist, wo du dich hüten solltest, dich in Panik bringen zu lassen. Der möchte dich beunruhigen, dich beängstigen. Und Panik ist seine Empfehlung des Teufels. Panik. Oh, du musst jetzt fürchten. Du musst dich fürchten um deinen Arbeitsplatz, um deine Zukunft, um deine Rente, um deine Gesundheit. Du musst dich um alles fürchten. Panik vor Alter. Panik vor der Zukunft. Panik vor den Herausforderungen. Schaffst du das nicht? Du solltest heute Morgen mir zuhören und ich möchte dich einladen, ein paar Minuten aufmerksam zu sein, denn ich möchte den Geist der Panik aus deinem Leben zu vertreiben. Gib diesen den Zeitgeist. Der Zeitgeist heute Morgen ist Panik. Panik in deinem Leben. Die stärkste Waffe des Teufels, womit er dich fertig kriegt, ist Panik. Da passiert überhaupt nichts, aber die Panik macht dich fix und fertig. Die Panik. Panik ist die Waffe des Teufels. Er will dich nur verunsichern, dich verwirren, dich beunruhigen, dich aus der Fassung bringen. Sag ab deinem Gott und stirb. Lass uns lieber nach Ägypten gehen. Gab's nicht genügend Gräber dort? Er will dich zu unüberlegten Handlungen bewegen. Panik, das ist, was der Teufel will. Kopf verlieren. Bleib cool. Bleib cool, das ist, was Gott will. Behalte klaren Kopf. Bleib besonnen. Handle nicht unüberlegt. Renn nicht davon. Sag, ich stehe hier und selbst wenn der ganze Teufel mit seiner ganzen Armee jetzt kommt, ich werde ihn in die Augen schauen und werde ihn anspucken. Puh, kann ich das? Ist es mir erlaubt? Du sollst mal dich hinstellen, auf deine Hinterfüße stellen. Ich denke, das ist so wichtig, dass wir Christen lernen, auf unsere Hinterfüße zu stellen. Denn sonst werden wir die Schlacht dieser Welt nicht gewinnen. Sonst kommen wir unter die Räder. Was sollst du? Der Moses, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wo bin ich jetzt hingeraten? Das ist der Mann Gottes, das sind Kinder Gottes. Ich sehe so viele, als ich mich vorbereitet habe, ich habe so viele Gotteskinder gesehen, wie die auf dem Boden liegen und mit dem Fäust auf den Boden schlagen, keinen Überblick mehr haben, keine Kontrolle mehr über sich haben, Nervenzusammenbruch haben. Du bist kurz vor dem Nervenzusammenbruch, wenn du nur auf die Attacken des Feindes achtest. Staubwolke, Felsen, Meer. Puh, die Luft ist auch noch so dunkel, so trüb. Ein Sturm zieht sich an. Also Katastrophe, kein Überblick mehr. Das Ende, weißt du, was das Ende ist? Depression, Verzweiflung, Resignation, Nervenzusammenbruch. Ich möchte dich heilen von deinem Nervenzusammenbruch und du sollst gesund werden mit deinen Nerven. Gott will deine Nerven so stark machen wie Drahtseile. Das will Gott machen. Und du sollst etwas tun. Und hier ist die Geschichte, nicht schreien. Die Welt schreit. Und es ist zum Schreien, wenn du die Gesellschaft heute anschaust. Es ist zum Schreien. Im Jahr 2003 sind 470.000 Jobs weggefallen. Nur im letzten Jahr. Im Land, wo wir Rekordüberschüsse von 120 Milliarden Euro haben, fallen Jobs weg. Man geht nach Polen, man geht nach Moldawien, man geht nach Weißrussland und dann geht man nach China, weil dort ein Ingenieur 1,89 Euro kostet und dann, das ist noch zu billig und noch zu teuer, dann geht man in den Norden Chinas, weil dort der Ingenieur für 89 Cent arbeitet. Und hier werden Jobs fertig gemacht durch unsere Gesellschaft. Das ist die Tatsache, da leben wir. Und hier bist du schon mit 50 Schrott. Aus Eisen. Mit 60 kriegst du keinen Kredit mehr. Bist untauglich für das Leben. Ja, das ist die Situation, in der wir heute stecken. Dass unsere Gesellschaft, und das zum Himmel schreien, wo unsere Gesellschaft mit der Globalisierung, mit dem ganzen Tour de France, mit den Verbesserungsvorschlägen hingekommen sind. Je mehr Verbesserungsvorschläge kommen, desto tiefer geht's in die Hölle hinab, in den Abgrund hinab, desto mehr verzweifeln die Menschen. Der normale Otto-Normalverbraucher. Schlimm. Steht es um die Menschen, die pflegebedürftig sind, die behindert sind, die schwach sind. Die kommen unter die Räder. Die Krankenkassen liquidieren. Wenn du zu viel kostest, dann kriegst du keine Medizin, dann kannst du krepieren. Lungenembolie. Und so viele sterben an Lungenembolie, weil man Medizin den Leuten nicht gibt. Manager feuern Leute. Und dann hier in Berlin passiert die letzten Tage, da feuern sie die Leute und dann in der Betriebsversammlung erklären sie, jemand, wo 40 Jahre gearbeitet hat und gehen muss, faule Säcke. Faule Säcke. Menschen, die treu und brav 40 Jahre Arbeit geleistet haben, gedient haben den Staat, gedient haben, Steuern bezahlt haben, dann erklärt man diese Leute, Manager, junge Burschen, die keine Ahnung vom Leben haben, die noch nichts geleistet haben, faule Säcke. Faule Säcke. Das ist die Gesellschaft, in der wir stecken. Das muss auch gesagt werden. Das ist die Situation. Der Pharao ist hinter einem her. Die Menschen sind überlastet. Die Medien sprechen nicht darüber. Weil die Medien manipuliert werden. Vom Geld bezahlt werden. Alles gekauft. Der wird nicht gesagt. Aber Menschen werden fix und fertig gemacht. Zum Himmel zu schreien. Das ist die Situation. Viele Christen verstehen die Welt und Gott nicht mehr. Sie sind entmutigt, haben keine Worte, keine Sprache mehr. Was soll man da noch sagen? Sind überfordert, überlastet. Können noch so gut ausgebildet sein, noch so erfolgreich gewesen sein. Fauler Sack. Fauler Sack. Das ist der Anfang von den Wehen, wovon die Bibel sagt, die Menschen werden den Tod suchen und nicht sterben können. Das ist die Situation. Wir haben das bereits. Leute nehmen sich das Leben, weil das Leben für sie nicht mehr lebenswert ist. Jetzt ist echter Glaube gefragt. Lebendiger Glaube gefragt. Wahrer Glaube gefragt. Nicht nur fromme Phrasen, mit denen man nichts mehr anfangen kann. Du kannst mit Religion und Theologie und Bibelworte allein nicht mehr anfangen. Du brauchst eine Botschaft direkt von Gott. Du brauchst ein Rema für deine Situation. Du brauchst ein klares Wort vom Himmel. Nicht nur, lieber Heiland sagt und so weiter. So, liebe Heilandsbotschaften, die kannst du vergessen. Die ganzen lieben Heilandsbotschaften, die kannst du an den Mond schießen. Du brauchst eine Botschaft, ein Wort vom Herrn. So spricht der Herr. So spricht der Herr in meine Situation. Moses, schrei nicht, steh auf und gehe vorwärts. Nimm deinen Stock und schlag alles kreuz und quer. Das ist, was Gott sagt. Schlag das Wasser, teil das Meer, bring die Israeliten mit trockenen Fuß hindurch. Das brauchen wir. Wir brauchen keine Pfaffen, keine Pastoren, keine Prediger. Wir brauchen Männer und Frauen, die eine Botschaft von Gott haben. Die eine Botschaft von Gott haben. Die sagen, so geht's lang. Das will der Herr. Und so spricht der Herr. Herr Bundeskanzler, gehen Sie nach Hause. Gehen Sie stempeln. Das mag vielleicht jemand schockieren. Das mag jemand entsetzen. Ja, man muss für die Regierung beten. Aber die Regierung ist nicht von Gott, ist vom Teufel. Die haben die Menschen gewählt, die haben das Kreuz abgeschafft, die haben das abgeschafft, die haben jenes abgeschafft, die haben alles abgeschafft. Und da kein Platz für Gott. Da ist Pharao regiert. Und deshalb diese Plagen. Deshalb werden Kinder Gottes auch geplagt. Wir brauchen Trost, Motivation. Falsche Religion bringt die Menschen nur in die Psychiatrie. Falsche Religion bringt die Menschen nur in die Psychiatrie. Wir brauchen klares Wort Gottes. Falsche Religion verschlimmert die Lage noch. Redet Schuldkomplexe den Menschen an. Du hast nicht genug gebetet, hast nicht genug geglaubt, hast nicht das Richtige gemacht. Und dann kommst du nach Hause aus dem Gottesdienst und bist bedeppert. Fauler Sack. Du hörst nachher solche fromme Worte. Die Menschen brauchen was sie gesund und stark macht. Moses liegt auf dem Boden und schreit, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Er verkraftet die Situation nicht mehr. Ist wie gelähmt, unfähig zu handeln. Hat die Fassung verloren, den Verstand verloren. Das ist der Moses. Und Gott sagt, steh auf. Steh auf. Und weißt du, was das heißt? Weißt du, was Moses gemacht hat auf dem Boden? Gebetet. Gebetet. Gott hat gesagt, die Zeit zum Beten ist nicht da, die Zeit zum Handeln ist gekommen. Steh auf. Beten hat seine Zeit, Handeln hat seine Zeit. Ja, lass uns rückwärts gehen. Lass uns zurück nach Ägypten gehen und so weiter. Ich habe eines festgestellt. Hier hat dieser Tage ein Berliner Mann festgestellt, dass die meisten religiösen Menschen Persönlichkeitsstörungen haben. 75% hat vor allem Pfarrershäuser untersucht. Eigentlich sollten Pastorenhäuser starke Häuser sein, wo Wort Gottes in der Mitte ist, wo Evangelium gepredigt wird. Aber 75% der Kinder der Pastorenfamilien und Menschen aus den Pastorenfamilien sind psychisch gestört. Warum? Weil sie kein klares Evangelium hören. Die hören da von Gott, von Kirche, die spielen Religion, aber die können mit der Religion, mit dem Glauben nichts anfangen. Krank. Sind am Ende, wissen nicht mehr weiter. Religion ohne Geist, Religion ohne Heiligen Geist ist wie, ja, ohne Feuer, ohne Kraft. Ist tödlich, ist schädlich. Deshalb, wir brauchen das Feuer Gottes. Der Herr sagt, steh auf, Moses, steh auf, wo du steckst. Wir brauchen positive Predigten. Wir brauchen motivierende Predigten. Du brauchst einen starken Gott. Von wegen, Gott ist tot. Sich um Gott streiten oder über den Herrgott reden, als ein Wesen auf dem 10. Planeten. Gott ist der Lebendige, Halleluja. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, diesen Gott brauchen wir. Den anderen Gott können sie einpacken. Wir brauchen den lebendigen Gott, der alles kann. Du brauchst starke Gesänge, starke geistliche Kost. Weißt du, was wir brauchen? Lieder, wo wir marschieren. Militärlieder, Marschlieder. Nicht nur Trauergesänge. Wir brauchen Jubelgesänge. Mit Musik fängt die Armee an. Die wichtigste Abteilung in der Armee ist die Musikarmee, die Anbetungsgruppe. Das ist die wichtigste Abteilung. Wenn die Musik schläft, schläft die ganze Armee. Aber wenn die Musik Marsch bläst, wenn die Musik Trompete und Pauke, und dann fangen die Leute an zu marschieren. Dann fangen die an zu marschieren. Dann geht's vorwärts. Und Geschwister, wir brauchen Gesänge, Gebete, wir brauchen Kriegsbemalung, wie die alten Indianer. Und wir brauchen dann so ein Feldgeschrei. Als die Israeliten mit dem Feldgeschrei begannen, da fielen Jerichos Mauern. Und ich sag, die ganze Bastion des Feindes fällt, wenn du und ich, wenn wir mit dem Feldgeschrei anfangen, was das auch immer heißt. Feldgeschrei. Wir brauchen positive Zeichen. Mal dich rot an. Ich habe so Haarspray. Mein Sohn hat mir gesagt, Nummer 5 wäre der Stärkste. Wenn du Nummer 5 nimmst, dann stehen die Haare zu Berge und dann kannst du Vorhang durchschneiden. Nummer 5. Du brauchst was Starkes. Starke Gesänge, starke Lieder, starke positive Lehren, Zeugnisse und so weiter. Starke Prophetien. Das brauchen wir, um vorwärts zu kommen. Starke Predigten. Die Uhr vorstellen, nicht nachstellen. Nach vorne stellen. Weiter. Das ist es, was Gott will. Moses ist ausgezogen und steht jetzt vor dem Roten Meer. Jetzt merkt er, der ganze religiöse Kult, alles taugt nichts. Ich muss übers Meer, was mache ich da? Hat Angst vor dem Wasser. Angst vor Unbekannten. Angst, neue Schritte zu gehen. Angst vor dem Risiko. Wie geht jetzt weiter? Und der Herr sagt, bete nicht, gehe, handle, tu was. Wenn du anfängst zu handeln, Gott fängt an zu handeln. Wenn du anfängst zu gehen, passiert etwas. Gott erwartet, dass wir ins Wasser gehen. Als die ersten, der Jordan,
Da haben sie nicht gebetet vor dem Jordan, als sie da ins gelobte Land rein wollten. Haben sie nicht gebetet. Die haben gepredigt, die haben motiviert. Und dann hat Moses gesagt, und ich stelle jetzt die Priester an erster Stelle. Die Priester gehen zuerst ins Wasser. Nicht die Israeliten. Die Priester gehen als erstes ins Wasser. Und als die ersten Priester mit ihrem Fuß das Jordanwasser erreichten, spaltete sich der Jordan. Wenn Menschen, die glauben, wenn Menschen Gott auf ihre Schulter haben, Gott geschultert haben, wenn die das Wasser berühren, spaltet sich das Wasser. Du musst nicht für die Resultate sorgen. Du musst nur etwas tun, was du tun solltest, was Gott sagt zu tun. Dann spaltet sich das Wasser. Fang an, auf deine Probleme zuzugehen.
Na, wir gehen runter. Ich kann nicht schwimmen. Ich kann nicht fliegen.
Geh, weil Gott gesagt hat. Und du wirst durchkommen. Wir müssen lernen, auf unsere Probleme zuzugehen. Du musst lernen, auf deinen Goliath zuzurennen. Erschrecken. Gott segne dich. Weißt du, was die meisten Christen machen? Die rennen vor ihren Problemen weg. Das ist eine Tragödie, ein Skandal und ein Fall Gottes. Du sollst nicht warten, bis der Teufel dich angreift. So viele Gotteskinder warten, bis sie angegriffen werden. Und dann, Herr, hilf mir. Du sollst den Teufel angreifen, statt dich von ihm angreifen zu lassen. Geh auf den Teufel zu, wenn dir was nicht passt, sagst, komm am Schopf und ich schüttel dich mal durch. Du sollst auf deine Probleme zugehen und nicht den Problem weglassen. Taste mich nicht an. Das widerfahre dir nicht. Geh auf deine Probleme zu. Dir gefällt etwas nicht, dir passt etwas nicht, du fühlst es nicht gut, geh auf dieses Problem zu in deinem Leben, deinem Alltag oder wo es auch immer sei. Geh auf dein Problem zu. Schrei nicht so viel, bet nicht so viel, sing nicht so viel, lies nicht so viel, geh auf die Probleme zu. Du musst auf deine Probleme zugehen. Du brauchst eine lebendige Religion. Menschen schreien viel zu viel. Menschen beten viel zu viel, die singen viel zu viel. Du solltest etwas tun, etwas unternehmen. Kirche ist schuld, dass die Menschen so wahnsinnig sind, dass die Menschen keinen Überblick mehr haben, dass die Menschen nicht mehr weiterkommen. Die Kirche, das Verderben geht von der Kanzel, vom Altar aus. Wenn kein lebendiger Glaube, kein lebendiger Gott verkündigt wird, sind die Menschen kaputt. Die verstehen die Welt nicht mehr. Du bist erlöst und plötzlich bist du in einem Dilemma drin und kommst nicht mehr weiter. Kommst nicht mehr weiter. Moses, flenn nicht so viel, heul nicht so viel, bet nicht so viel, steh auf. Und weißt du, was dir Glaube bringt? Jetzt müsst ihr aufpassen, ich bete, ich mag Gebet und ich bete viel. Aber ich muss euch eines sagen, Gebet hilft mir nicht. Weißt du, wo der Glaube kommt? Der Glaube kommt nicht durch Singen, der Glaube kommt nicht durch Beten, der Glaube kommt nicht durch Zehnten zahlen, der Glaube kommt nicht durch das und jenes. Weißt du, woraus der Glaube kommt? Durch die Predigt. Römer 10. Der Glaube kommt durch die Predigt. Und weißt du, was der Teufel fertig bringt? Die Predigt madig zu machen. Die Predigt schlecht zu machen. Predigt nur noch ganz kurz. 3 Stunden Anbetung und nur 10 Minuten Predigt. Das ist okay. Und kein Wunder, dass wir so schwache Christen sind. Paulus predigte bis nach Mitternacht. Und wenn jemand einschläft, der wurde aufgeweckt halt. Kein Problem. Der Glaube kommt durch die Predigt. Und was du brauchst, ist motivierende Predigten. Du brauchst Predigten, die dich auf die Beine bringen. Wort Gottes, Zeugnisse, Botschaften, die dich auf die Beine bringen. Du brauchst starke Predigten. Glaube kommt durch die Predigt, nicht durch was anderes. Fang an, zu Wort Gottes zu hören. Herr, rede zu mir. Egal, wer da predigt. Der Prediger ist nicht wichtig, wer da predigt. Wichtig ist, dass der Glaube durch das Wort Gottes zu dir kommt. Selbst wenn einer nicht glaubt und predigt das Wort Gottes, der Glaube wird in dir geweckt. Halleluja. Selbst da, ich habe schon da ganz merkwürdige Sachen schon erlebt damit. Das Wort Gottes darf nicht vernachlässigt werden. Die Predigt ist das, was die Menschen nach vorne bringt. Durch das Wort Gottes wirst du stark und das Wort Gottes sagt, was du zu tun und zu lassen hast. Steh auf. Und der Heiland hat immer gesagt, steh auf. Steh auf. Damit fängt jeder Schritt nach vorne. Alle Depressionen, und alle Menschen, wo Depressionen haben, weißt du, was sie brauchen? Starke Predigten. Aber was macht der Teufel, wenn du krank bist? Zu Hause im Bett bleiben. Und dann liegst du im Bett. Im Bett wirst du nicht kuriert. Du solltest dich mit der Bahre hierher bringen lassen. Dann kann Gott dir helfen, deine Predigt hören, auch wenn es nebenan ist, auf der Couch. Du musst, wenn du Schwierigkeiten hast, weißt du, was macht der Teufel? Bleib heute zu Hause. Heute ist so und so. Heute sowieso bringt dir nichts. Du solltest erst recht in Gottesdienst gehen und Gottes Wort hören. Und Gottes Wort macht frei. Gottes hat Kraft, zerschmeißt Felsen, zerschmeißt alle Blockaden, zerreißt alle Mauern nieder. Du brauchst geisterfüllte Predigten, glaubensvolle Predigten, herausfordernde Predigten, nicht nur Predigten, oh, der Heiland ist gut. Das wissen, das weiß die Oma auch. Das brauchst du niemandem sagen, das wissen die Kinder schon in einem Kindergarten. Aber du brauchst Predigten, die dich herausfordern. Lass uns was tun, lass uns aufstehen, lass uns Aktionen starten. Du brauchst praktische, anwendbare, lebensnahe Botschaften, die dich herausfordern. Mann, wenn das wahr ist, wenn das wahr ist, ja, nicht lebensferne, lebensnahe Botschaften brauchst du. Depressive Fragen. Da rufen sie mich an. Ich habe jetzt in den letzten 3 Wochen, seitdem ich wieder in Berlin bin, in Pakistan und Indien nicht passiert, aber in Deutschland, haben sie, rufen mich depressive Menschen an. Ich suche eine Lebensgemeinschaft. Ich stecke in einem Loch und komme nicht raus. Haben sie eine Gruppe von Menschen, wo ich mich anschließen kann oder eine Wohngemeinschaft, wo ich mich einbringen kann? Ich komme aus meinem Loch nicht raus. Weißt du was? Die Menschen spüren, dass ihnen was fehlt. Ihnen fehlt Lebensgemeinschaft. Aber nicht Lebensgemeinschaft mit Meier und Müller, sondern Lebensgemeinschaft mit dem Herrgott. Mit dem lebendigen Gott. Wenn Menschen mit Gott eine Lebensgemeinschaft haben, wenn diese Verbindung stimmt, dann brauchen sie all das nicht mehr. Du kommst da aus einem Loch raus, ohne Lebensgemeinschaft. Mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Wenn die Verbindung mit Gott ist Jesus Christus dieser Verbindungsmann. Er ist der Mittler, der uns zum Vater bringt. Du musst weggucken da. Der Moses, ich kann mich, der liegt da auf seinem Boden und starrt und sagt, mein Gott, mein Gott, mein Gott. So viele Menschen starren auf ihr Problem, starren auf ihre Situation, starren auf diese Enge. Du sollst weggucken von all dem und deinen Blick erheben, wir gehen übers Meer. Noch niemand vorher gemacht. Aber wenn du anfängst, im Glauben zu wandeln, wirst du Dinge tun, die vorher niemand gemacht hat vor dir. Verlass diese Enge. Spreng deine Enge, spreng deinen Horizont heute Morgen, raus aus dem Käfig, raus aus dem falschen Gottesdienst, toten Gottesdienst. Das bringt dir sowieso nichts, das macht dich noch töter, als du tot bist. Du musst dich von den falschen Gottesbildern erlösen lassen. Von deiner Bedrohung, dich befreien lassen. Moses, sei nicht so religiös, hat Gott dir gesagt, klipp und klar. Das ist erschreckend, was ich hier lese von Moses, schrei nicht so. Also das ist ein Zeichen von Gebet. Schau nicht auf die Feindbilder, was du siehst. Die Wüste, die Berge, das Meer und was sonst noch da ist. Schau nicht auf die Widerstände, die jetzt kommen und die Verfolgung, was dich jetzt hinter dir ist. Auf die Bedrohung. Verdränge deine Hindernisse. Teile das Meer. Du musst lernen zu verdrängen. Ist verrückt, was ich sage, aber ich predige ein anderes Evangelium. Mein Evangelium, das ist meine Botschaft. Paulus sagt meine Botschaft, so ich predige meine Botschaft. Und meine Botschaft ist, verdränge diese Dinge. Teile und gehe mitten durch sie hindurch. Geh durch dein Problem, durch dein Meer hindurch. Das ist, was Gott will. Jesus ging durch die Nazarener hindurch. Die wollten ihn auch den Abhang hinunterstürzen. Die wollten ihn auch fertig machen. So wie die Menschen heute, die alle fertig machen wollen. Er ging mitten durch sie hindurch. Und weißt du, wer das gemacht hat? Ich weiß es. Du wirst es mir nicht glauben. Aber ich sage es dir, wer das gemacht hat. Die wollten ihn steinigen und die waren kurz vor dem Abgrund. Und weißt du, was der Herr gemacht hat, als er den Abgrund gesehen hat und die Leute, die ihn schubsen, umgedreht, die fielen um und er ist durch. Du musst einen Schreier loslassen. Ein Signal geben der unsichtbaren Welt. So viele Menschen, die schreien am falschen Platz, an die falsche Adresse. Jesus hat einen Schreier gemacht. Die Nazarener haben die Sprache verloren. Ihnen ist der Mut entflogen. Und er ging mitten durch sie hindurch. Er ist hindurch spaziert. Der ist nicht durchgelaufen. Und er ging wie ein König durch sie hindurch. Du musst lernen, wie ein König durch deine Probleme hindurchzugehen. Als Herr der Lage, als unser deutscher Kaiser bei Napoleon besiegt wurde, da kurz vor Leipzig, und das ist interessant, diese Geschichte, kommt er als Gefangener, kommt er rein in das Schloss, wo er da eingekerkert werden sollte, sagt er, wo ist mein Quartier? Und die Leute fangen an, ihm zu dienen und Betten richten, wo ist mein Quartier? Du sollst dich nicht wie ein Gefangener benehmen, sondern wie ein König benehmen, denn du bist ein König. Und sag, was geschehen soll. Und warte nicht, bis du angegriffen bist. Angreifen musst du lernen. Auf deine Probleme zuzugehen. Und nicht immer Verteidigung. So viele Christen verteidigen sich. Suchen Argumente, wie sie sich verteidigen können. Wie sie gut aus der Sache rauskommen können. Nein! Nimm das Schwert und fang an, dich zu verteidigen. Durchtrenne es. Durchbreche den Teufelskreis. getrockneten Fußes hindurch. Sagt ihr die Israeliten, die sollen mit trockenem Fuß hindurchgehen. Mach, was andere bisher noch nie gemacht haben. Gebrauche deinen Stab. Gebrauche deinen Stab, deine Stärke, deine Kraft. In dem Halleluja. So, gebrauche das Wort Gottes. Sein Stab und Stecken trösten mich. Sein Stab und Stecken machen mich stark. Gebrauche das Wort Gottes in einer mächtigen Art und Weise. Und schlag mit dem Wort Gottes auf den Teufel zu. Ich werde jetzt noch etwas euch lehren, was ihr bisher noch nie gelernt habt. Fang an zu verfluchen deine Probleme. Ja, aber steht nicht in der Bibel, segnet und fluchet nicht? Was hat der Heiland mit dem Feigenbaum gemacht, als er Frucht suchte und keine Frucht gefunden hat? Verflucht sollst du sein. Und keine Frucht soll mehr an dir gefunden werden. Du musst lernen, deine Probleme zu verfluchen, in die Hölle zu schicken, in den Abgrund zu schicken, deine Probleme mit Fausthiebe, mit Macht anzugehen. Satan schlägt uns mit Fäusten, aber wir schlagen zurück. Wir warten nicht, bis wir angegriffen. Das ist jetzt Evangelium, was ich predige. Schrei nicht so viel, steh auf und wandle. Fang an, vorwärts zu gehen. Das ist, was Gott von deinem Leben will. Fang an zu handeln. Fang an durchzubrechen. Fang an, Städte einzunehmen. Sein Wort bricht durch, wenn du es richtig gebrauchst und richtig anwendest. Sein Wort bricht durch. Und dann kannst du verlassen, Gott wird mich tragen. Sein Wort wird nicht leer zurückkommen. Sein Wort ist wie ein Felsen, wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Das ist das Wort Gottes. Stark und mächtig. Steh auf, sagt Gott. Das ist ein Befehl. Es geht weiter. Nicht rückwärts, vorwärts. Es geht weiter. Du musst nicht nur proklamieren. Weißt du, geistliche Kriegsführung ist nicht nur proklamieren. Ich proklamiere. Kannst viel proklamieren. Kein Mensch glaubt dir deiner Proklamation. Du musst befehlen den Dingen. Du musst deinem Fuß befehlen, deiner Hand befehlen, deinem Kopf befehlen, deinen Nerven befehlen, deinen Augen befehlen, deinen Ohren befehlen, deinen Finanzen befehlen. Hast du schon deinen Geldbeutel befohlen, dein Geld befohlen? Geld, komm her. Ich brauche mehr Euro. Befehle! Lerne zu befehlen. Schrei nicht so viel. Herr, segne mich, segne meinen Geldbeutel. Nein, du sollst dem Geld befehlen. Gott hat schlagen lassen, den Felsen. Das ist eine Sache. So hat Moses Wasser aus dem Felsen geholt, indem er seinen Stab nahm und schlug, und dann kam Wasser. Aber das zweite Mal musste er nicht schlagen, sondern er sollte zum Felsen reden. Du sollst zum Felsen reden. Kann man mit dem Felsen sich unterhalten? Gibt es mit dem Felsen Kommunikation? In dem Felsen steckt Wasser drin, und du musst dem Felsen sagen, Fels, gib das Wasser her, das mir gehört. Und du sollst der Welt sagen, du sollst den Umständen sagen, Welt, gib das Geld, das den Kindern Gottes gehört. Ihr sollt die Ägypter, nicht nur die Ägypter betteln, ihr braucht eine Spende, wir wollen jetzt verreisen, wir wollen nach Israel, da ins gelobte Land. Der Herr hat es gesagt, wir sollen dorthin. Du sollst nicht die betteln, gib mir eine milde Gabe, damit wir unser Fahrgeld haben. Nein, was sagt er? Ihr sollt hingehen und die Ägypter bitten und ihnen sagen, gib mir goldene, silberne oder andere Gefäße. Wir brauchen dafür unseren Herrgott. Und weißt du, was die dummen Ägypter gemacht haben? Nehmt alles mit. Oh, Gott segne euch. Die haben freiwillig alles ausgeliefert und alles ausgehändigt. Ich sag dir eines, wenn du im Namen Gottes etwas tust, da werden die Dinge dir nur zufliegen. Sprich zu deinem Berg. Und es wird geschehen. Nicht bete, Herr, schaff dir diesen Berg weg. Puh, ich mag dir nicht. Sprich zu deinem Problem. Und dein Problem wird sich wegheben. Sprich zu deiner Wand, wo du nicht durchkommst. Sprich zu deinen Sorgen, zu deiner Angst, sprich zu deiner Krankheit. Hast du schon mit deiner Krankheit gesprochen? Ja, ich habe dem Doktor erzählt. Das nützt nichts, wenn du deine Krankheit dem Doktor erzählst. Du musst zu deiner Krankheit Deutsch reden und nicht Russisch. Deutsch. Der versteht auch Russisch, ich weiß es. Und nicht nur in Sprachen. Rede mit deinen Problemen Klartext. Du wirst merken, was da passiert. Zu deinen Schmerzen. Verbanne sie, verfluche sie, verdamme sie. Jetzt kann ich das als Kind Gottes, steht mir das zu. Gewiss. Josua hat sich geärgert über Jericho. Und Jericho widerstand. 7-mal musste er um die Stadt gehen. Das hat ihn so müde und träge gemacht. In der Hitze da, um die Stadt marschieren. Und er hat gesagt, die Stadt, als die Mauer nieder waren, die Stadt wird nicht mehr wieder aufgebaut. Und verflucht ist jeder, der die Stadttore aufbaut. Und verflucht ist jeder, der die Stadttore einhängt. 400 Jahre später hat dieser Fluch sich erfüllt. Josua war schon lange nicht mehr da. Aber das passierte. Lies die Geschichte. Du musst lernen, deine Probleme ganz anders anzugehen, als nur mit dem lieben Heilandsstil. Ja, ja. Das mag für Pietisten, das mag für Pfingstler, das mag für Charismatiker stimmen, aber für dich stimmt es nicht. Deshalb sind wir so oft am Ende und wissen oft nicht mehr weiter, weil wir nicht richtig handeln, genau dem, gemäß dem Worte Gottes, wie die Bibel uns lehrt. Wir müssen die Strategie der Bibel verwenden. Du sollst lernen. Sag, ab mit dir, in Abgrund mit dir, ich will damit nichts zu tun haben. Scher dich, verzieh dich, teile das Meer. Paulus verfluchte den Elimas. Interessante Geschichte. Elimas ist eine Botschaft für sich selbst. Der hat widerstanden. Der wollte nach ihm schnappen. Dann sagt, pfui, hör auf. Genau das war's. Und die Hand ist steif, da hat er die Hand nicht mehr zurückgekriegt. Hat einen Schlaganfall gekriegt. Und dann ist Sergius Paulus gläubig geworden. Lies die Apostelgeschichte. Wenn dir Leute widerstehen, darf man das. Weißt du, die Situation, die Umstände, kann sagen, weg mit dir. Ich will damit nichts zu tun haben. Scher dich. Satan hinter mir. Hat sogar Jesus zu Petrus gesagt. Satan hinter mir, ich will damit nichts zu tun haben. Und er geht auf sein Kreuz zu. Er weiß, das ist richtig, das will der Vater von mir. Warte nicht auf Hilfe von außen. Auch nicht von Gott. Das ist richtig, was ich hier sage. Warte nicht auf Hilfe von außen, auch nicht von Gott. Gott hilft, wenn du hilfst. Gott handelt, wenn du handelst. Gott geht, wenn du gehst. Gott segnet, wenn du segnest. Gott verflucht, wenn du verfluchst. Gott gibt, wenn du gibst. Warte nicht, dass dein Gern kommt. Wenn du nichts gibst, kommt auch nichts. Von nichts kommt nichts. Wir müssen merken, um was es geht. Wenn Gott greift ein, wenn du eingreifst. In die Speichen und stoppst und lenkst und steuerst. Gott verändert, wenn du was veränderst. Solange du nichts tust, warte nicht auf ein Wunder vom Himmel. Gott schützt, wenn du schützt. Und Gott löst etwas, wenn du etwas löst. Gott gibt uns Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist, was Gott uns gibt. Hilfe zur Selbsthilfe. Und da erfüllt sich das, dieser Spruch, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Und das ist wahr. Solange du deinen kleinen Finger nicht krumm machst, wird Gott nichts tun. Steh auf, Moses. Als wenn jetzt in deinem Stock Kraft liegen würde. Als wenn jetzt in der Haltung große Kraft liegen würde. Aber das ist ein Signal. Wenn Moses dich aufrichtet. Na, ich nehme die Fahne. Wenn Moses dich aufrichtet und seinen Stab aufhebt, ist ein Zeichen für die unsichtbare Welt. Gabriel, Michael, Raphael, alle himmlischen Herrscher, hier, der Mann braucht Hilfe. Greif dort ein, wo diese Fahne hoch ist. Oder dieser Stock hoch ist. Du musst ein Signal der unsichtbaren Welt geben und zeigen, hier muss Hilfe her. Da muss scharf geschossen werden. Dort muss eingegriffen werden. Dort muss gehandelt werden. Und Gott greift erst ein, wenn er ein Signal von dir sieht. Solange du da unten liegst, kann Gott nicht sehen. Du betest viel zu viel. Gib ein Signal. In der Bibel heißt es, auf Schlangen und Skorpione sollen wir treten. Dämonen sollen wir vertreiben. Weißt du, wie man Dämonen vertreibt? Da wedelt man, da vertreibt man und da ziehen sie die Köpfe ein. Und solange du nicht wedelst und nicht um dich rumschlägst, da wird kein Dämon den Kopf einziehen. Gar nichts. Du musst die Autorität gebrauchen, die Gott dir gibt. Durch den Heiligen Geist hast du Vollmacht, fremde Sprachen zu reden. Durch den Geist Gottes hast du Autorität, große Dinge zu tun. Gott gibt dir Hilfe, um aus dem Loch rauszukommen. Aber raussteigen musst du selbst. Am Seil festhalten musst du dich selbst. Er wirft dir das Seil zu, aber zupacken musst du selbst. Gott holt dich nicht aus deinem Loch raus. Kannst beten, so viel du willst. Du musst das Seil, am Seil dich festhalten. Du musst dich an dem Herrn festhalten. Und sagen, Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Herr, ich gehe nicht von dieser Stätte, bis ich nicht das Wunder habe, das, was ich haben möchte. Wir geben viel zu schnell auf mit unseren Gebeten. Das ist vielleicht nicht der Wille Gottes. Meine Heilung ist nicht der Wille Gottes. Vielleicht ist es besser, ich bin krank und ich sieche dahin und ich leide. Vielleicht werde ich da Gott mehr verherrlichen und so weiter. Ja, wenn du das willst, dann verherrliche weiter Gott damit. Aber es ist dein Problem. Bete nicht um Heilung, wenn du nicht bereit bist, etwas in deinem Leben zu ändern und zu tun. Fang an, dein Chaos zu ordnen. Mach einen Punkt in deiner Sache. Steh auf und tu etwas. Beeinflusse deine Lebensumstände positiv. Im Namen des Herrn. Du musst einen Moment erreichen in deinem Leben. Der Teufel piesackt und quält und zwickt und zwackt. Und du musst sagen, Schluss, jetzt ist genug. Und wenn du das sagst, jetzt ist genug, dann lässt er dich in Ruhe. Du musst das Kommando geben, jetzt reicht's. Jetzt reicht's mir. Wenn du die Verzweiflung überwunden hast, dann geht's aufwärts mit dir, vorwärts mit dir. Wenn du etwas unternommen hast, dann beginnt Gott zu handeln in deinem Leben. Das ist eine Sache der Einstellung deines Lebens. Moses, steh auf! Wenn du aufstehst, bist du schon ein paar Zentimeter größer. Und geh auf dein Ziel zu. Geh in die eingeschlagene Richtung weiter. Du hast angefangen, deine Schule zu behalten, dann behalte deine Schule. Und sag, Kultusminister, vergessen wir dich. Morgen bist du abgewählt, morgen existierst du nicht mehr. Sag dem Kultusminister, wenn du solche Mätzchen da machst und alles zusammenwirfst und alles durcheinander bringst, Kultusminister, morgen bist du nicht mehr dran. Der Herr setzt Könige ein und der Herr setzt Könige ab. Und wir müssen da dem Herrn sagen, was passieren muss mit dem Kultusminister, mit dem Innenminister, mit dem Finanzminister und welchem Minister auch immer. Jetzt ist politisch. Aber ich sage euch eines, der Glaube ist politisch. Der Glaube handelt politisch. Da kommen doch die frommen, die religiösen Menschen, die niemand darf jemand bitten. Daniel hat seinen Gottesdienst gehabt. Er stand vor dem Herrn. Er betete. Und dann kommen da ein paar Leute, machen ein Gesetz, ein königliches Gesetz, den Meder und Perser. Niemand darf so und so viele Tage, 30 Tage, jemand bitten, außer den König. Und was macht Daniel? Das Fenster weit auf Richtung Jerusalem. Und er betet. Und die können hören, was sie wollen. Politisch ist das. Auch wenn du in die Löwengrube gehst. Wenn du Gott treu bist, geht's in die Löwengrube. Glaub mir das. Geht's nicht auf der Halleluja-Höhe. In die Löwengrube. Wenn du weitermachst und Gott vertraust und Gott erbittest und im Glauben handelst, dann geht's mit dir in die Löwengrube. Oh. Da erschreckst du. Weißt du, da gehst rein. Machst Yoga zuerst oder irgendwas anderes. Meditierst eine Weile und sagst, Löwen, ich bin euer Freund, ich bin auch ein Löwe. Viel gefährlicher Löwe, als ihr seid. Und dann gehst du rein und dann sind die Löwen alle zahm. Konnte der Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich auch von diesen Löwen bewahren? Gott kann's, Halleluja. Und Gott wird es tun, oder wir beugen unsere Knie nicht, das ist politisch. 120 Nationen, ganz Ulo ist versammelt. Und da sollen sie alle auf die Knie gehen. Und diesen Marduk-Gott anbeten. Und was ist drei hebräische Männer? Die Juden, die knien sich nicht hin. Ein Jude kniet sich nicht hin beim Beten. Der kniet sich nicht hin. Nur wenn er nicht mehr weiter weiß. Wenn er verzweifelt ist. Wenn er durchgedreht ist. Wenn er Nervenzusammenbruch hat. Dann geht er auf die Knie. Ein Jude beugt seine Knie nur vor Gott, aber nicht vor den Problemen. Ein richtiger Jude. Der kapituliert nicht. Und diese drei hebräischen Jünglinge stehen. Alles liegt auf dem Boden. Muss ich vorstellen. Wie in einer Moschee. Die liegen auf der Nase. Die drei stehen. Aus der ganzen Masse. Die drei Männer stehen. Noch einmal, die Musik wird lauter gemacht. Der Ofen wird siebenmal heißer gemacht. Nebukadnezar kann uns einen Puckel runterrutschen. Das ist das Denken, was sie hatten. Dieses Denken musst du in deinem Leben entwickeln. Wenn du vorwärts kommen willst, können wir alle einen Puckel runterrutschen. Können wir alle gestohlen bleiben. Ich kümmere mich nicht um euch. Ich diene Gott. Und weil ich Gott diene, fürchte ich mich nicht vor euch. Denn der in mir ist, der ist stärker als der in der Welt ist. Ich stehe hier. Der Ofen wird siebenmal heißer gemacht. Noch einmal. Ich gebe euch noch eine Chance. Der Teufel gibt dir ein paar Mal Chance, damit du dich vielleicht beugst. Aber diese drei Männer beugen sich nicht. Und was passiert? Kommen in den Ofen. Und die gehen singen in den Ofen. Die tanzen. Und als dann der Nebukadnezar reinspricht, was ist? Habe ich nicht drei Männer reingeworfen? Vier sind es. Der vierte Mann ist Jesus. Wenn du Gott lobst und preist und Gott treu bleibst und deine Knie nicht beugst vor den Götzen, dann kriegst du den vierten Mann an deine Seite. Jesus Christus. Und du wirst nicht zu Schanden werden. Du wirst nicht zu Schanden werden. Steh auf. Bleib stehen. Bleib stehen vor deinem Problem. Und was geht jetzt? Jetzt nimm deinen Stock. Und du sollst das Meer, steht in der Bibel, das Meer schlagen. Du sollst das Problem schlagen. Nicht streicheln, nicht für das Problem beten und nicht gegen das Problem beten. Du sollst das Problem schlagen. Und in dem Augenblick, wo er das schlug, was erteilte sich. Sei nicht so zimperlich. Und genau das ist, was ich dir heute Morgen sagen will, die ganze Zeit. Sei nicht so zimperlich. Sei nicht so religiös. Sei nicht zu fromm. Fantasier nicht da in welchen Gefilden, ganz hoch oben über die Wolken. Fang an, was zu tun. Geh vorwärts. Geh aufs Ganze. Komm ich um, so komm ich um. Geh aufs Ganze. Werde eine Esther. Es muss weitergehen. Irgendwie wird's weitergehen. Und irgendwie geht's weiter. Du musst lernen, die Todeslinie. Kannst du mir die Luft ausmachen hier? Die Heizung. Ja, ja. Anita ist nicht da. Mir ist zu warm. Oder irgendjemand geht schon nach hinten. Okay. Du musst. Es ist so wichtig. Geschwister, wenn wir den Sieg erreichen wollen in unserem Leben, wir müssen die Deadline, die Todeslinie überschreiten. Und solange wir die Deadline, die Todeslinie nicht überschritten haben, haben wir keinen Sieg. Und Deadline heißt, aufs Ganze gehen. Alles. Zum Schluss. Da gibt's nichts mehr. Gibt's kein Zurück mehr. Jetzt gehst du ins Wasser, springst ins Wasser, gehst aufs Ganze und du wirst alles gewinnen, alles erreichen. In Krisensituationen sollst du dich auf dich selbst besinnen und auf deinen Gott. Mit meinem Gott kann ich das. Diese höhere Macht, diese andere Macht. Und du nimmst plötzlich eine ganz andere Haltung ein. Eine ganz andere Haltung nimmst du in deinem Leben ein. Und da gibt's kein Zurück mehr für dein Leben. Wenn du dich bewegst, kommt Bewegung in deinem Leben. Wenn du dich bewegst. Das ist, was Gott mir auf mein Herz gelegt hat, dir zu sagen. Wenn du dich bewegst, Bewegung kommt in dein Leben. Bewegung kommt in dein Leben. Du gehst plötzlich vorwärts. Du schaust nicht mehr auf das Problem. Das Problem macht dir auch keine Panik mehr. Macht dir auch keine Sorgen. Obwohl das Problem da ist. Du behandelst das Problem ganz anders. Du löst das Problem. Schaffst es auf die Seite. Du gehst es richtig an. Die Bibel sagt, wir schauen nicht auf das Sichtbare, sondern wir schauen auf das Unsichtbare, auf das Ewige. Der Teufel möchte uns Pharao zeigen. Guck mal, wie stark der ist. Er arbeitet immer mit Autoritäten, mit politischen Kräften, mit Natur. Entweder das Meer, die Naturkraft oder die politische Kraft. Entweder das eine und das andere. Aber es gibt noch die dritte große Kraft, das ist der Herr. Halleluja, die Gotteskraft. Und meine Botschaft, sagt Paulus, war nicht in Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Kraft Gottes. Deine Befähigung liegt im Gehen. Als die 10 Aussätzige zum Heiland kamen, mach uns sauber, Herr Jesus, hat Jesus gesagt, geht und zeigt euch den Priester. Und während sie hingingen, passierte das Wunder. Während du handelst, passiert das Wunder. Und da bin ich am Schluss heute Morgen. Heute Morgen, ich möchte dich motivieren. Schrei nicht, wart nicht zu lang, sei nicht bekümmert, lass dich nicht in Panik bringen, geh auf das Problem zu. Und zwar in der Autorität Gottes. So wahr der Herr lebt, unter dem ich stehe und dem ich diene, sage ich, regne nicht und es soll nicht regnen. Oder es soll wieder regnen, dann soll es wieder regnen. Es sei denn, ich sage es. Du musst die Autorität gebrauchen, die Gott dir gegeben hat. Und viele Christen gebrauchen sie nicht. Die liegen zu lang vor dem Herrn. Du hast den, damit wir uns richtig verstanden haben im Beten, Anbetung, Lobpreis. Das ist, was wir machen. Und das ist wichtig. Das gehört in unserem Leben. Aber alles andere ist Quatsch. Alles andere ist Quatsch. Wir gehen vorwärts in dem Namen Jesus. Und der Apostel, was hat der Heiland gesagt? Betet für die Weltevangelisation. Nein, er hat gesagt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Und ich werde dann bestätigen und mich beweisen und Kranke heilen. Geht und tut was. Und lasst uns Täter des Wortes werden. Nicht nur, dass wir das Wort durchbeten und durchkauen und zerkauen und wieder kauen und nochmals durchkauen und nochmals abermals kauen. Nein, lass uns das, was wir begriffen haben, das, was wir erkannt haben, das, was uns groß geworden ist, das, was uns Mut macht, kühn macht. Jetzt greife ich an. Jetzt diese Geisteshaltung. Und während sie hingingen, passiert es. Und ich sag dir, wenn du auf dein Problem zugehst, löst sich dein Problem. Je näher du dein Problem kommst, desto weniger ist von deinem Problem noch da. Geh auf dein Problem zu. Lass uns aufstehen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen hier ermutigst von meinen Geschwistern. Herr, sie sind in einem Loch drin. Sie sind in eine Grube gefallen. Und der Teufel hat genug Gruben für uns gegraben. Aber Herr, wir halten uns nicht an diesen Gruben auf. Wir halten uns nicht an den Schwierigkeiten auf. Wir halten uns an dir auf heute Morgen. Herr, und wir halten uns an deiner Hand fest. Und du wirst niemand verlassen. Du sagst, ich bin mit euch. Ich bin mit dir. Egal, wo du hingehst. Egal, was du tust. Egal, was du sagst. Ich bin mit dir. Und Herr, wenn ich dich habe an meiner Seite, vor was und vor wem soll es mir grauen? Herr, wir sind stark in Jesus. Halleluja. Halleluja. Lass uns sagen, ich bin stark in Jesus. Ich bin stark im Heiligen Geist. Und ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Jesus Christus. Halleluja. Jesus macht dich stark. und hat dich stark gemacht für einen ganz bestimmten Zweck, dass du die Festungen Satans schleifst. Nicht, dass die Festungen Satans dich schleifen, sondern du sollst die Festungen Satans schleifen, fortbringen, in den Abgrund werfen. Du sollst die Burg des Teufels in Schutt und Asche legen, dem Erdboden gleich machen. Du bist es, der die Festungen Satans schleift. Wir haben die Kraft, wir haben das Evangelium, wir haben den Heiligen Geist, wir haben alle Verheißungen. Das Wort Gottes ist auf unserer Seite. Der Herr ist mit uns, mit Legionen von Engeln. Und wir schleifen die Festungen Satans. Amen. Schleif jetzt die Festung Satans bei dir zu Hause. Egal wie sie heißt, egal was es ist. Und geh auf deine Riesen zu. Sei kein Feigling. Feiglinge werden nichts vom Reich Gottes kriegen. Für die ist kein Platz im Himmel. Nur für Menschen, die Gott vertrauen. Die mögen klein sein wie Zwerge. Aber das ist egal. Die Körpergröße spielt keine Rolle. Das, was in dir ist, das ist, was den Unterschied macht. Wir singen und preisen Gott. Ich kann alles mit meinem Herrn. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass ich jetzt Mut zusprechen darf. Und hier sind Menschen, die spüren, ich werde stark. David ermannte in Gott, heißt es. Du kannst auch als Frau stark in Gott werden, wie David stark in seinem Gott wurde. David ermannte in Gott. Und das ist, was ich möchte, dass diese Gemeinde diese Woche stark wird in Gott. Halleluja. Unschlagbar. Unüberwindbar. Halleluja. Praise Gott. Vielleicht brauchst du so eine Fahne, so einen Stock. Wir haben hier noch ein paar Stöcke. Vergiss die Fahne, roll es zusammen und mach es zu einem Stock. Und du hast ein Problem. Und egal wie dein Problem heißt, gib deinem Problem einen Namen und teile das. Spalte es. Lern zu spalten. Teile und herrsche. Das ist ein Gesetz. Wenn du das entdeckt hast, dann kannst du herrschen. Und solange du es nicht geteilt hast, solange du das Meer nicht gespalten hast, kommst du nicht durch. Solange du den Jordan nicht geteilt hast, kommst du nicht durch. Solange du die Nazarener nicht gespalten hast, die werden dich noch erdrücken und in den Abgrund stürzen. Du musst es spalten. Ja.
In Jesu Namen. Und wir herrschen über die Situation. Und wir herrschen über die Sünde. Wir herrschen über die Bindungen. Wir herrschen über die Laster. Wir herrschen über die Belastungen. Und wir übernehmen die Autorität, die du deinem Volk und deinen Kindern gegeben hast. Und wir sind zu Königen und Priestern gemacht. Und als solche möchten wir nach Hause gehen heute. Halleluja. Berlin hat eine ganze Menge neue Könige. Praise Gott. Praise Gott. Neue Prinzen und Prinzessinnen. Halleluja, die jetzt herrschen. Der Bürgermeister, Herr Wolbereit, weiß gar nicht, wie viele Könige hier in dieser Stadt leben. Könige Gottes, Halleluja. Priester Gottes, Herrscher Gottes. Praise Gott. Amen.